US-Präsident Donald Trump hat die Staatschefs mehrerer zentralasiatischer Länder im Weißen Haus empfangen. Offiziell ging es um Wirtschaft und Sicherheit, inoffiziell aber auch um geopolitische Einflusszonen. Denn die rohstoffreichen Staaten gelten als begehrte Partner, für Washington genauso wie für Moskau und Peking. Trump will die Region stärker an die USA binden durch Investitionen und Handelsabkommen. Dabei geht es auch um den Zugang zu seltenen Erden und strategischen Metallen. Über die Hintergründe dieses Treffens, die Ziele der USA und die möglichen Folgen für das Machtgefüge in Eurasien spreche ich nun mit Christoph Polleiner. Er hat China-Wissenschaften studiert und ist stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Guten Tag, Herr Polleiner.
Guten Tag, Herr Melius.
Herr Polleiner, Donald Trump empfängt ja dauernd Leute im Weißen Haus. Es gab nun aber eine recht breite Berichterstattung rund um dieses Treffen hier. Was macht dieses Treffen so besonders? Was unterscheidet es auch von früheren Runden?
Ich glaube, das sind eine Reihe verschiedener Aspekte. Also sowohl Donald Trump als auch Marco Rubio, der Außenminister, sind ja auch während des Treffens auf einen Teil dieser Aspekte eingegangen, beziehungsweise auch andere Redner, die bei der Gelegenheit gesprochen haben. Und daraus ist, glaube ich, einiges an der Intention schon sehr gut hervorgegangen. Also zum einen wurde dargelegt seitens der Amerikaner, dass sich die Welt verändert und damit auch die Außenbeziehungen der Vereinigten Staaten, dass man eben nicht alles so weiterführt wie in den letzten 80 bis 100 Jahren, sondern manches neu denken muss. Und dann hat Donald Trump auch vor dem Abendessen im Gespräch mit den Präsidenten Zentralasiens sehr deutlich nochmal die wichtige geopolitische Lage hervorgehoben. Also er ist eingegangen auf die wohl historische Bedeutung entlang der alten Seidenstraße, als auch auf die natürlich Lage im Herzen Eurasiens, auch wenn er das so nicht formuliert hat, aber natürlich zwischen Russland, China, Indien und der Europäischen Union. Und darüber hinaus gibt es natürlich, das hatten Sie ja auch in der Anmoderation erwähnt, sehr, sehr klare wirtschaftliche Interessen, die auch in den letzten Jahren deutlicher geworden sind. Ich glaube, dass das Treffen jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit hat, obwohl das Format an sich gar nicht so neu ist, liegt eben daran, dass es das erste wirkliche Staatstreffen auf diesem Niveau in diesem Format war, der 5 Präsidenten der zentralasiatischen Staaten mit Donald Trump.
Wenn man Begriffe hört wie kritische Rohstoffe, Lieferketten, Sicherheit, dass das also im Zentrum der Trump-Administration stand, das klingt um eine Entkoppelung von China. Ging es den USA darum?
Also ich würde vielleicht nicht so weit gehen, von einer Entkopplung zu sprechen, aber für die Amerikaner ist China natürlich seit langer Zeit ein geopolitischer Herausforderer. Man hatte eine Zeit lang sicherlich noch geglaubt, China im sogenannten westlichen Lager perspektivisch verankern zu können. Sicherlich auch nach dem WTO-Beitritt Chinas Anfang des Jahrtausends. Und ich glaube, spätestens seit dem Amtsantritt Xi Jinpings hat es da ein Umdenken gegeben, dass man also wahrnimmt, dass China sich mit wachsendem Wohlstand nicht demokratisiert über eine Mittelschicht, die politische Partizipation anstrebt und nicht sich im Wesentlichen in eine westlich-liberale Ordnung integriert, sondern eigene Vorstellungen hat, also sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Diese Diskussion zu Decoupling wirklich, die wir vor einigen Jahren hier hatten, sehe ich bei den Amerikanern eigentlich im Moment weniger. Aber ich glaube, es geht schon darum, sehr geschickt zu verhindern, dass die zentralasiatischen Staaten im entweder russischen oder chinesischen oder dann einem gemeinsamen russischen-chinesischen Orbit, wie vielleicht im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, fest eingegliedert werden, sondern dass sie auch gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten und die Vereinigten Staaten über die zentralasiatischen Staaten da in der Region auch Einfluss nehmen können. Also das zusätzlich zu der Frage der wirtschaftlichen Interessen, die es sicherlich auch gibt.
Konkret im Weißen Haus mit dabei waren Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Und die sind geografisch alle, ich sage mal, im erweiterten Dunstkreis von Russland und China. Welche Rolle haben denn diese beiden Länder historisch für diese Region gespielt und spielen es heute noch?
Russland als Teil der Sowjetunion mit diesen Staaten sicherlich eine sehr, sehr große lange. 70 Jahre waren die Staaten in der Sowjetunion miteinander verbunden. Dann gab es die Zeit der 90er Jahre der Unabhängigkeit, wo die zentralasiatischen Staaten sich auch neu orientieren mussten. Da gab es relativ früh schon Überlegungen, ich sag mal, an das Wirtschaftsmodell, das man in der Sowjetunion hatte, den gemeinsamen Markt anzuknüpfen, eine Eurasische Wirtschaftsunion zu gründen. Das ist dann erst 2001 geschehen, aber man hat natürlich also traditionell sehr, sehr enge Anbindungen an Russland. Das liegt an russischen Minderheiten in der Region auch, teils auch sprachlich natürlich. Also da gibt es natürlich viele traditionelle Verbindungen. Zu China hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, also in den späten 90er Jahren, wenn ich das richtig erinnere, gab es das erste Rohstoffabkommen, die haben in den frühen 2000ern zugenommen. Und dann, so ab 2011, haben die Chinesen Vorgespräche geführt zu ihrer Seidenstraßeninitiative, zu Belt and Road, was dann ja 2013 auch von Xi Jinping in Astana in Kasachstan verkündet wurde. Und seitdem hat der chinesische Einfluss dort sehr, sehr stark zugenommen. Also für China ist die Region aus ganz verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen ist es eine direkte Nachbarschaft, dann war die Entwicklung der Region wichtig. Für die Entwicklung des chinesischen Ostens sind es natürlich wichtige Transportverbindungen, die dadurch gehen nach Russland, aber auch nach Europa. Dann gibt es natürlich auch darüber hinaus, das ist jetzt also gerade seit 2022 wichtig geworden, die Frage der Sicherheitsarchitektur im eurasischen Raum. Und da hatte der russische Präsident Putin ja vor kurzem noch gesagt, dass sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in diese Richtung entwickelt und vielleicht die tragende Säule der Sicherheitsarchitektur in Eurasien werden könnte. Ob dem dann so ist, wird sich zeigen. Aber man sieht, dass es dort unterschiedliche Ordnungsvorstellungen gibt. Auch die BRICS kann man sicherlich dazu zählen, die teils miteinander konkurrieren. Und da gibt es natürlich ein Interesse sowohl Russlands als auch Chinas, als auch der EU und der Amerikaner, dort Einfluss auf die Ausrichtungen zu nehmen.
Das klingt jetzt nun aber ein bisschen nach einem Balanceakt dieser fünf beteiligten zentralasiatischen Staaten. Die rücken jetzt irgendwo näher an die USA, aber wollen ja bestehende Verbindungen zu Russland und China vermutlich nicht einfach kappen. Kann das so klappen?
Also ich finde, das klappt tatsächlich relativ gut. Das ist genau die Politik, die die Länder verfolgen. Eine, wie Sie es nennen, multivektorale Außenpolitik, beziehungsweise also auch eine Frage der strategischen Souveränität. Also man ist natürlich in einer geografischen Lage, die sich auch nicht ändert. Man hat zwei große Nachbarn, Russland und China, die beide sehr, sehr mächtig sind und mit denen möchte man gute Beziehungen haben. Und das ist eine ähnliche Politik, wie sie vielleicht auch die Mongolei verfolgt, die in einer ähnlichen Lage ist. Gleichzeitig versucht man allerdings, sich da auch ein bisschen freizuschwimmen, nicht zu sehr umklammern zu lassen und deshalb auch gute Beziehungen zu anderen wesentlichen Akteuren zu führen. Das ist immer wieder auch mit Spannungen verbunden gewesen. Also nehmen Sie beispielsweise den Afghanistan-Krieg. Da haben die zentralasiatischen Staaten für die internationale Koalition, also allen voran die Amerikaner und die Europäer, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt als Logistikdrehscheibe. Also ein Großteil der Transporte nach Afghanistan und aus Afghanistan wurde über die zentralasiatischen Staaten abgewickelt. Da wurden Militärbasen aufgebaut. Das hat den Russen und Chinesen nicht sonderlich gefallen, aber die Zentralasiaten hatten Interesse dran, also auch ein sehr starkes wirtschaftliches und haben versucht, das immer gegeneinander auszubalancieren. Und so ist es auch im Moment. Also wir haben von Seiten Deutschlands und der Europäischen Union nach 2022 starken Druck auf die Staaten Zentralasiens ausgeübt, sich den Sanktionen anzuschließen. Das haben sie nicht getan. Für sie bleibt Russland ein wichtiger Partner. Man bleibt im Gespräch. Man ist auch in bestimmten Punkten nicht einer Meinung. Man bleibt an guten Kontakt zu China interessiert, das ja perspektivisch an Bedeutung gewinnen wird, weltweit, aber insbesondere auch für die Region. Und gleichzeitig versucht man, Beziehungen in die USA und nach Europa zu pflegen. Und ich glaube, dadurch haben die Länder einen sehr, sehr großen Bedeutungszuwachs gewonnen, weil sich jeder momentan darum bemüht, mit den Zentralasiaten eine für ihn auch interessante Partnerschaft zu entwickeln. Und Sie sehen das am Außenhandel oder auch an der wirtschaftlichen Dynamik der einzelnen Länder. Die haben sich sehr, sehr dynamisch entwickelt in den letzten Jahren. Wachstumsraten, die also weit über unseren liegen.
Stichwort EU-Raum. Was bedeutet jetzt diese Brücke zwischen der USA und Zentralasien? Ist das für die Europäische Union eine neue Konkurrenz im Kampf um Rohstoffe oder kann man es auch als eine Chance sehen, beispielsweise für eine Art Dreieckskonsortium, Kapital aus der USA, Technik aus der EU, Lagerstätten in Zentralasien? Was ist es eher für Sie?
Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen von allem. Ich meine, die Europäische Union und auch die deutsche Außenpolitik, die ist in den letzten Jahren viel kritisiert worden für fehlende geopolitische Weitsicht. Und das ist sicherlich auch in großen Teilen so recht geschehen. Was man aber fairerweise auch sagen muss, ist, dass Deutschland und die Europäische Union eigentlich relativ früh schon die Bedeutung Zentralasiens erkannt haben. Da ist also 2007 schon unter deutscher Federführung eine EU-Zentralasien-Strategie entwickelt worden, die ich damals als durchaus richtig eingeschätzt habe. Die Region ist geopolitisch sehr wichtig. Die hat, das muss man zugeben, genauso wie dann spätere, aktualisiertere EU-Initiativen zu Zentralasien, nicht dieselbe Wirkung entfaltet wie die Seidenstraßeninitiative der Chinesen oder die One Road Initiative. Ich glaube, wir haben uns da zeitweise auch ein bisschen verzettelt. Wir haben sehr, sehr viele Themen parallel bearbeitet. Wir sind da auch mit dem hohen moralischen Zeigefinger aufgetreten. Wir haben Bekenntnisse abverlangt zu vielen Themen, die hier innenpolitisch wichtig waren. Starken Druck, wie eben erwähnt, ausgeübt im Hinblick auf die Beziehung der Staaten zu Russland. und sind dadurch ziemlich ins Hintertreffen geraten, so wie ich es wahrnehme, trotz einiger Erfolge, die es sicherlich in verschiedenen Bereichen gegeben hat. Die Amerikaner und Chinesen sind da jeweils viel pragmatischer rangegangen. Also die Chinesen sprechen immer von Win-Win-Partnerschaften. Auch die Amerikaner haben jetzt bei dem Treffen mit den zentralasiatischen Staatschefs in eine ähnliche Richtung argumentiert. Marco Rubio, der Außenminister oder Secretary of State, hatte so argumentiert und hatte gesagt, wenn wir gemeinsame Interessen haben, und davon gibt es viele, dann können wir gut zusammenarbeiten. Schwierig wird es immer dann, wenn die Interessen auseinandergehen, aber hier haben wir viele gemeinsame Interessen. Wir sind an den Rohstoffen interessiert, wir suchen Möglichkeiten zu investieren. Die zentralasiatischen Staaten möchten Rohstoffe exportieren, sie möchten ihre Wirtschaft diversifizieren. Und ich glaube, insofern fürchte ich tatsächlich, dass das starke Engagement der Amerikaner und der Chinesen eher dazu führt, dass die Europäische Union und auch Deutschland dort als Partner etwas an Bedeutung verlieren. Man sieht das auch ganz klar bei einigen Abkommen, die jetzt geschlossen werden. Es gibt natürlich einige interessante Rohstoffe dort, aber die können sie jeweils nur einmal exportieren. Und genauso sieht es jetzt aus bei den Zusagen der zentralasiatischen Staaten, Flugzeuge zu kaufen. Wenn sie die jetzt bei Boeing kaufen, dann kaufen sie die nicht bei Airbus.
Das heißt, es bräuchte jetzt durchaus eine eigene neue Offensive der Europäischen Union in Richtung Zentralasien aus Ihrer Sicht.
Also ich glaube vor allen Dingen eine etwas veränderte Politik. Unter der damaligen Außenministerin, die sich auch die feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat, waren das immer wichtige Themen. Das war hier wichtig, das war innenpolitisch für sie wichtig, aber für die zentralasiatischen Staaten standen doch häufig erstmal auch ganz andere Themen oben auf der Tagesordnung. Und da waren die Amerikaner und Chinesen, aber auch die Russen dann doch wesentlich anknüpfungsfähiger. Also ich glaube, dazu müssten wir nochmal etwas in uns gehen und uns überlegen, wie denn perspektivisch die Beziehungen Deutschlands oder auch der Europäischen Union, gerade bei Handelsfragen, da haben wir eine gemeinsame Handelspolitik, dann auch gestaltet werden können. Vielleicht etwas ideologiefreier als bisher und vielleicht auch stärker am Interesse der Staaten in der Region ausgerichtet.
Zum Schluss, denken Sie, dass dieser Moment im Weißen Haus hält? Also sehen wir da den Beginn einer neuen und starken Partnerschaft oder waren es vor allem ambitionierte Ankündigungen, wie sie Trump ja gerne mal macht?
Ich bin eigentlich schon aus amerikanischer Sicht recht optimistisch, dass das weitergeht. Ich meine, das ist ja jetzt kein ganz neues Format. Dieses 5+1 Format, das war ursprünglich mal was die Japaner eingeführt haben. Das haben die Amerikaner mit Interesse verfolgt. Und dann insbesondere nach dem Amtsantritt Xi Jinpings, also 2012, 2013 und dann der russischen Annexion der Krim 2014, ist also das Interesse an der Region deutlich gestiegen. Und die Amerikaner haben das Format 5+1 2015 aufgelegt. Und seitdem gab es eigentlich also in den meisten Jahren Treffen auf Ebene der Außenminister, in einigen Jahren wegen Corona oder aus anderen Gründen digital oder Ebene darunter. Aber man hat doch beständig und über die unterschiedlichen Administrationen hinweg, es war John Kerry, der das damals begonnen hatte, ein Demokrat, dann die Republikaner, dann die Demokraten, jetzt die Republikaner, man hat das also beständig fortgeführt. Insofern ist da eine relativ solide Grundlage schon vorhanden durch einen inzwischen doch 10-jährigen Dialog, der ja auch aufbaut auf ein amerikanisches Engagement schon in den 90ern und Bemühungen, die Staaten da in Richtung Marktwirtschaft zu unterstützen. Und man hat eben ganz klar auch jetzt gemeinsame Interessen, was die Ordnungsvorstellungen betrifft, was den Zugang zu natürlichen Ressourcen betrifft, insbesondere auch, nachdem die Chinesen ja mit Exportbeschränkungen reagiert haben. Und insofern denke ich, dass das Format eher an Bedeutung noch gewinnen wird in den kommenden Jahren.
Sie hörten Christoph Polleiner, stellvertretender Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft, zur Annäherung zwischen den USA und Zentralasien. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Belius.